konnte. Hinterher sagte Bismarck, Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Sagte also, wir können jetzt kein Kolonialreich vergrößern mit politischen Mitteln. Wir müssen eben zu kriegerischen Mitteln greifen. Zweiter Punkt, zweite Überlegung. Alle Kolonialmächte damals erkannten die besondere Bedeutung des arabischen Raumes innerhalb Afrikas und Asiens. Alle wussten, Weltherrschaft heißt Herrschaft über den arabischen Raum. Wer den arabischen Raum beherrscht, beherrscht die Welt. Das wusste natürlich Deutschland als größte Macht. Dritter Aspekt ist, wie beherrschen wir den arabischen Raum? Das ist ein zu heißer Boden. Ich meine das jetzt nicht klimatologisch. Man muss hier ganz besonders vorsichtig vorgehen. Wir brauchen ein Sprungbrett. Viertens war Einigkeit darüber in der Einsicht, dass das Sprungbrett am besten Palästina sein soll. Deshalb, weil auch dieses Land jetzt unabhängig von der Ideologie und vom heiligen Land, historisch ist dieses heilige Land selber eine koloniale Ideologie. Palästina hat nichts Heiligeres in sich. Ich hoffe, die palästinensischen Kommilitonen hier sich nicht beleidigt fühlen. Diese Geschichte vom heiligen Land hat König Konstantin entwickelt, um mit Westrom zu konkurrieren, als er sein Reich gründete in Byzanz. Und nun liegt Palästina am Schnittpunkt, drei Punkte, ist Zugang zu Asien, erreichbar vom Meer, zu einem Zeitpunkt, als es noch keine Luftwaffe gegeben hat, als das Meer noch wichtigstes militärisches Transportmittel war, liegt ein Berührungspunkt zwischen Afrika und Asien und verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer. Also dies war tatsächlich das prädestinierte Sprungbrett zum arabischen Raum. Und so fing Bismarck an und Deutschland vor allem, Palästina zu infiltrieren. Und nun wirbt Bismarck bzw. Sein Staat verschiedene Banden an, darunter auch Zionisten, ob sie nicht bereit wären, unterstützt mit Geld und Waffen, dort Stützpunkte zu errichten. Das taten im Prinzip auch alle anderen Kolonialmächte. Alle Kolonialmächte in diesem Zeitraum einen Zugriff nach Palästina hatten und sie miteinander konkurrierten. Und so begann Deutschland mit seinen Mitteln und seiner Macht den Zugriff nach Palästina zu erreichen und finanzierte die erste siedlerkolonialistische Gruppe, die dahin gefahren war. Das muss man natürlich in Kontrast stellen mit der Selbstdarstellung der Zionisten, die hier eben von einem missionarischen Auftrag reden, wo überhaupt gar keine Spur von Mission war. Diese Gruppe meldet schon 1882 den ersten Erfolg und sagt, wir haben schon den Stützpunkt erobert und denen wir Kibbutz oder Mushaf. Je nachdem, und zu diesem Zeitpunkt, liebe Frauen und liebe Männer, sehr wichtig, obwohl ich das nicht weiter ausführe, zu diesem Zeitpunkt auch kam der erste palästinensische Widerstand gegen die Zionisten. Und zwar nicht so, wie die Zionisten darstellen, dass sie gegen die Einwanderung von Juden waren oder gegen die Juden oder gar Antisemiten oder sonst was für ein Hokuspokus der Demagogie, sondern einfach deshalb, weil dieser Kibbutz die Wasserquelle dieser Region einfach eingezäunt hat. Und die Hirten und die Bauern, die täglich kamen, und die Haushalte, die täglich kamen, um ihre Wasservorräte zu holen, die konnten nicht an die Wasserquelle reinkommen. Das ist noch nie da gewesen in Palästina, dass eine Wasserquelle eingezäunt wird und gesperrt wird für die Öffentlichkeit. Und so mit dem ersten Kibbutz kam auch der erste Widerstand auf. Das war die Anfänge der Kibbutz-Bewegung, wie sie sich selber nennt. Und jetzt möchte ich ein wenig sagen, was der Kibbutz ist. Ich kürze ein bisschen ab und sage die wesentlichsten Merkmale des Kibbutzes und seiner Funktion. Und damit kommen wir eben zur fünften Legende Israels, die Legende vom Kibbutz. Das ist in der Tat eine buchstäbliche Legende. Das größte Problem der Zionisten war und ist heute noch das Problem, Menschen, Juden, für Palästina zu interessieren. Es war immer ein großes Problem der Zionisten, Menschen für Palästina zu interessieren. Nebenbei gesagt, auch deshalb diese spektakulären Menschenraubaktionen, wie zum Beispiel der Menschenraub der äthiopischen Juden, Falasche, vor einigen Jahren, die nicht mal wussten, dass sie nach Palästina geholt werden und das bis heute noch abwehren und sich nicht integrieren lassen wollen. Und nun kam der Zionismus auf folgende Idee. Nach einer großen Propaganda in Europa wird Juden vorgekaukelt, das Volk ohne Land, für das Land ohne Volk. Da gibt es Arbeit, da gibt es Wohlstand, da gibt es Einkommen, da gibt es keine Probleme für euch. Und das natürlich auch im Hintergrund der kapitalistischen Krise in Europa. Einige folgten diesem Ruf. Wenn jetzt jemand kommt als Einwanderer nach Palästina, wird der untergebracht in einem Kibbutz. Und er kriegt in dem Kibbutz Arbeit auf dem Land oder in sonstiger Produktion. Und er kann dort leben und arbeiten und gemeinsam essen und gemeinsam wohnen. Und nun wird dieser Einwanderer sehr bald mit dem Problem konfrontiert, die einheimische Bevölkerung ist nicht damit zufrieden, dass das Land geraubt wird, dass das Volk entwurzelt wird, leistet Widerstand, das Volk will sein Land haben, also will dieses eroberte Kibbutzgebiet zurückbekommen. Nun werden diese Einwanderer abgerichtet, dazu den Widerstand der Palästinenser zurückzuschlagen, sie Palästinenser umzubringen. Sie werden eben deshalb bewaffnet, um auf palästinensischen Widerstandskämpfer zu schießen oder Bauern zu schießen. Die Kibbutz-Mitarbeiter erhalten nichts außer ihrer Verpflegung, außer einem Taschengeld. Und genau dies ist die Absicht. Wenn sie sich nämlich die Sache anders überlegen, wenn sie sich umentscheiden, haben sie nicht einmal die Möglichkeit, zurückzufliegen. Sie müssen in diesem Land verdammt auf Tod und Leben bleiben. Das ist die eigentliche Idee des Kibbutzes. Zweitens die Idee, dass hier verbunden wird Arbeitsplatz, Wohnort und Widerstandsbekämpfung. Alle drei werden verbunden. In der Tat ist dieser Kibbutz eine geniale Erfindung, eine genial teuflische Erfindung, allerdings nicht der Zionisten. Denen muss ich leider diese Originalität absprechen. Dieses System ist nicht neu. Das ist mindestens 2000 Jahre altes System, entwickelt vom Imperium Romanum zur Erweiterung des Römischen Reiches und ist bekannt im Imperium Romanum unter dem Namen Fortifikation, Forte, die Zitadelle oder die Kriegsburg. Und Kibbutz ist lediglich der hebräische Name für diese Fortifikation und ist in keinem Punkt neu. Neu ist lediglich der Hokuspokus dabei, dass es hier etwas besonders Jüdisches ist. Daran ist nichts Jüdisches und das haben auch alle anderen Siedler, Kolonialisten genauso gemacht. Nebenbei gesagt, liebe Freunde, diese Sache, dass die Einwanderer nichts ausführen dürfen, nichts von dem, was sie erwirtschaftet haben, bekommen können, das ist heute noch der Fall. Ich sprach zwar eben über einen Brauch aus den 20er, 30er Jahren, als sie die Rückwanderung eingesetzt hat. Das ist aber heute noch der Fall. Wenn ein Israeli heute auswandern will aus Palästina, darf er absolut nichts mitnehmen. Das ist in etwa umgerechnet ein Betrag von 200 Mark, das mitgeführt werden darf, das stellt natürlich die Leute dort vor eine harte Probe, denn dies bedeutet Verzicht auf ihren Besitz. Und deshalb soll man wirklich bewundern, die Tausende von Israelis, die speziell seit 1982 auswandern. Seitdem übertrifft die Zahl der Auswanderer die Zahl der Einwanderer in Palästina. Und diese Leute tatsächlich betreiben ein ganz großes Lebensrisiko, weil sie auch nicht wissen, wo sie sonst unterkommen. Und wenn dort Ausreisefreiheit geben würde, bin ich ganz sicher, dass Israel kaum eine Überlebenschance von 5 Jahren hat. Die Leute bleiben dort mehr oder weniger unter einem Zwang, auch internationaler Faktoren, denn bei dieser Krise in der kapitalistischen Welt ist es natürlich sehr schwierig für einen Immigranten eine neue Existenz aufzubauen. Kommen wir jetzt zum Kibbutz noch einmal zurück. Ich, liebe Freundinnen und Freunde, bringe kein Verständnis für irgendjemanden, der einen Kibbutzbesuch machen. Jetzt also greife ich nicht Zionisten an, sondern die, die mich einladen, für den Fall, dass hier Kibbutzreisende gibt. Ich kenne die Legende. Außerdem existiert natürlich ein Enthusiasmus, eine Begeisterung für Kibbutze bei sehr vielen jungen und alten Menschen und sogar Linken, und sie eben gehen mit Begeisterung hin zu den Kibbutzen. Dazu habe ich absolut kein Verständnis aus folgenden Gründen. Erstens, es gibt keinen einzigen Kibbutz, der nicht auf einem Blutbad von Palästinensern aufgebaut ist. Das muss ich noch einmal wiederholen. Es gibt keinen einzigen Kibbutz bei dieser ganzen Legende von den Kibbutzen, der nicht auf einem Blutbad von Palästinensern aufgebaut ist. Zweitens, auch gegenwärtig gibt es keinen Kibbutz, der nicht als vorrangige Aufgabe hat, die Befriedung der Umgebung, das heißt so viel wie Liquidierung, physischer Vernichtung, alle Menschen, die unter den Palästinensern für die Freiheit und Selbstbestimmungsrecht ihres Volkes eintreten. Drittens, jeder Kibbutz betreibt nach wie vor in seiner Erziehung, rassistische Erziehung, Verhetzung gegen Araber und gegen Palästinenser, und ohne die Kibbutze wird auch dort kein israelisch-zionistischer Staat existieren. Viertens, speziell an die Adresse von Kibbutzbesuchern, Israel leidet immer noch unter einem großen Mangel an Produktivkräften. Und das deshalb, weil Israel seine gesamte Jugend unter die Wehrpflicht gesetzt hat. Da bleiben nicht sehr viele Menschen übrig, die die zivile Produktion besorgen. Wie besorgt Israel die zivile Produktion? Durch eben den Idealismus von naiven Menschen. Sie fahren hin, dann sagt Israel, ja, macht eben hier ein Freiwilligenjahr, speziell auch für Frauen, aber auch für junge Männer. Und das heißt, die zivile Produktion werden von den Kibbutzbesuchern, die etwa sich für ein Jahr oder einige Monate verpflichten, besorgen die zivile Produktion, damit die israelische Jugend für den Krieg freigestellt wird an den Grenzen Libanon, zu Jordanien, zu Ägypten, zu Syrien oder sogar ganz weit weg wie in der Sahara oder in El Salvador, Honduras, mit den Contras und sonst wo, in Philippinen, Sri Lanka, überall in diesen Ländern gibt es israelische Soldaten, und dazu muss eben ein Ersatz gefunden werden, und das kommt aus den Idealisten, und deshalb ist eine Reise in den Kibbutz gleichzusetzen mit einem Kriegsverbrechen. Das ist ein nicht indirekte, sondern direkte Allianz, militärisch gesehen. Ich kann hier tatsächlich in diesem Punkt mich nicht anders ausdrücken.
ضحكنا عليك يا بشارة القصة مش مظبوطة قلنا لك بتحبك هي وبيحبك مخبوطة ضحكنا عليك يا بشارة القصة مش مظبوطة قلنا لك بتحبك هي وبيحبك مخبوطة ويا بشارة هي زنجيلي انت عايش بالتعتير بيا بيدخن أرجيلي في عنده مصاري كتير قصة مش قصة شطارة حاجي تتفلسف يا بشارة ضحكنا عليك يا بشارة القصة مش مزبوطة
أبدا
قلنا لك بتحبك هي وبيحبك مخبوطة ضحكنا عليك يا بشارة القصة مش مزبوطة قلنا لك بتحبك هي وبيحبك مخبوطة يا بشارة هي زنجيلي انت عايش بالتعتير بيا بيدخن أرجيلي في عنده مصاري كتير قصة مش قصة شطارة حاجة تتفلسف يا بشارة بدها تكون تحبك انت مثلك مثل الناس هي بدها شاب مهفهف عنده شوية احساس ليش بدها تكون تحبك انت مثلك مثل الناس هي بدها شاب مهفهف عنده شوية احساس.
Liebe Freunde, ich möchte zu den anderen Stichworten in der Ankündigung kommen und möchte kurz sagen, ich habe bis jetzt keinen einzigen Satz zitiert aus irgendeinem ideologischen Buch des Zionismus. Aber wenn ich die Zeit hätte, mich mit dieser Literatur zu beschäftigen, jetzt heute Abend, kann ich all das, was ich sagte, bestätigen. Und zwar reduziere ich das, verkürze ich das auf einige wesentliche Aspekte zum weiteren Nachdenken über diese Veranstaltung hinaus. Heute lebt Israel von Holocaust, von Auschwitz. Niemand, ich lasse mich von niemandem belehren, Solidarität mit verfolgten Menschen zu üben, ob das jetzt in der Vergangenheit bei den verschiedenen Verfolgungen, die die Menschheitsgeschichte seit der Errichtung der ersten Klassengesellschaft kennt, oder in der Gegenwart oder in der Zukunft. Aber ich spreche jedem ab, Auschwitz oder Holocaust oder sonst etwas auszuschlachten, um ein eigenes Geschäft zu machen. Und das ist heute in Westeuropa und in Israel in der Tat die Regel. Und das hat eigentlich am besten Erich Fried in einem Gedicht formuliert mit der Überschrift Eure Toten in seinem Gedichtsband Höre Israel formuliert. Das ist in der Tat die Aussage, dass hier Auschwitz und Holocaust entweiht werden, wenn damit Kriegsverbrechen, was Israel betreibt, gerechtfertigt werden soll. Da muss hier ein Strich eben durch die Rechnung gemacht werden. Warum sage ich das im Augenblick? Ich sage das deshalb, weil diese Politik durch Mitleid Israel zu rechtfertigen. Wir eben, die Juden sind in der ganzen Welt verfolgt, sie haben keine Chance. Israel ist die einzige Lösung. Diese Ideologie, liebe Freundinnen und Freunde, ist erst seit 1945 die Ideologie Israels. Bis dahin hat die zionistische Bewegung nicht mit diesem Argument gearbeitet. Das war brutal. Meine Empfehlung, mein Literaturhinweis ist Theodor Herzl. Und Theodor Herzl ist ja auch Israels anerkannter Chefideologe. Diese Originaltexte sind so peinlich, dass der Herausgeber dieser Aussage, ein deutscher Forscher, nämlich Julius Schöps, ihm waren diese Texte so peinlich, dass er einfach ganze Texte, ganze Eintragungen unterschlagen hat, ausgeklammert hat. Das konnte er nicht drucken. Das hat er aber nicht gesagt, dass er hier ganze Tagebücher-Eintragungen ausgeklammert hat. Es ist eine mühsame Arbeit, dass wir diese gefälschte Ausgabe vergleichen mit dem Original und dann interessant festzustellen, was Julius Schöps, der ja den Anspruch hat, Wissenschaftler zu sein, ausgeklammert hat. Und nun also meine Empfehlung, solche Lektüre und die Genossen, die diese Veranstaltung vorbereitet haben, haben ja auch selber eine kleine Auswahl davon vorgetragen. Also dieses Mitleid-Argument Israels spricht nicht für, sondern spricht gegen Israel. Ich möchte zu diesem Aspekt Zionismus einige wichtige Bemerkungen machen in aller Kürze, um zum nächsten Stichwort in Kürze zu kommen. Ich behaupte, und ich habe das auch vertreten in der Literatur, Zionismus ist eine faschistische Ideologie. Der Faschismusbegriff ist ein wichtiger politischer Begriff. Das heißt, wir gehen nicht mit diesem Begriff leichtfertig. Ich mache keine Beschimpfung, wenn ich sage, ein Staat ist faschistisch oder eine Ideologie ist faschistisch. Das kann ich nur sagen aufgrund der Erfüllung bestimmter Kriterien. Nach dieser Definition von Faschismus ist nicht jeder Junta in der Welt Faschismus. Also wir machen schon Unterschiede zwischen Junta, Militärjunta, zwischen Diktatur, zwischen einem Einparteienstaat. Faschismus ist etwas Spezielles. Es gibt natürlich sehr viele faschistische und faschistoide Systeme. Wenn ich aber eine Ideologie als Faschismus nenne, meine ich etwas anderes als eine Militärjunta schlechthin. Und zwar Faschismus ist gekennzeichnet dadurch, dass der Faschismus eine soziale Basis hat. Die Junta, eine Militärjunta, regiert sehr oft gegen den Willen des ganzen Volkes. Es ist berechtigt, eine Militärjunta faschistisch zu nennen, weil letztlich die Militärjunta die gleiche Funktion leistet wie ein Faschismus. Zionismus ist ähnlich wie der deutsche Faschismus, der ja eine Ideologie war, arische Rasse und was weiß ich sonst. Und diese Ideologie ist angeeignet worden von Menschen in damaligen Deutschland, die diese Ideologie auch nach außen vertreten haben, weil sie von der Richtigkeit dieser Ideologie sich überzeugen ließen. So ist der Zionismus eine faschistische Ideologie, weil er menschliche Träger hat, die diese Ideologie vertreten. Und dadurch ist der Faschismus, ist der Zionismus und jeder andere Faschismus, der Verankerung bei Menschen findet, gefährlich. Und deshalb also ist die theoretische Auseinandersetzung über den Zionismus sehr wichtig, dass wir uns diese Sache nicht leicht machen, dass wir selber hier, die im Raum sitzen, uns einlassen auf Diskussionen über den Zionismus, dass wir uns keinem Gegner scheuen, dass wir auch Straßenarbeit betreiben, dass wir Öffentlichkeitsarbeit machen, dass wir mit befreundeten Menschen, Juden und Nichtjuden, diskutieren, um ihnen um sie vom Irrtum dieser Ideologie zu überzeugen, so dass wir die Faschisten in Israel isolieren und dass wir jedem darstellen, dass diese Ideologie gefährlich ist. An dieser Stelle mache ich jetzt einige abschließende Bemerkungen. Die erste Bemerkung in diesem Zusammenhang ist folgendes. Ich sagte, wenn die Zionisten von Israel sprechen und wenn wir von Palästina reden, meinen wir in etwa den gleichen geografischen oder geopolitischen Raum. Und nun werdet ihr mich mit Recht fragen und sagen, du, Karam Keller, lehnst den Zionismus ab. Was bietest du alternativ für ein Gesellschaftssystem in Palästina? Meine Antwort in Kürze kann in der Diskussion erweitert werden. In Palästina, liebe Freunde, gibt es seit langem ein alternatives Programm, verabschiedet seit vor 20 Jahren als Nationalcharta der PLO. Diese Nationalcharta hat in allen Einzelheiten erläutert, wie die Palästinenser die Lösung des Palästina-Problems sehen. Und da ist die Antwort enthalten. Ich will das Wesentliche sagen. Das sind 30 Artikel. Ich kann das jetzt nicht natürlich alles wiederholen, aber das Wesentliche möchte ich sagen. Die Befreiung Palästinas nach den Vorstellungen der PLO ist nicht die Befreiung der Palästinenser allein. Das ist auch die Befreiung der Juden in Palästina. Und zerschlagen soll hier ein faschistischer, rassistischer Staat, und das ist auch keine Besonderheit der PLO, denn beispielsweise fordert die militante Linke in der ganzen Welt Zerschlagung des bürgerlichen Staates, ohne dass dies irgendwo als Besonderheit angesehen hat. Das ist ja geradezu das Wesen einer Revolution, dass ein menschenfeindliches System zerschlagen wird. Dies, liebe Freunde, ist keine Zerschlagung der Menschen und keine und keine Feindlichkeit gegen Menschen schlichthin, sondern ist eine Feindschaft mit einem System und ist nicht anderes, als wenn beispielsweise ein bundesdeutscher Autonom oder eine bundesdeutsche Antiimperialistin sagt, Zerschlagung des bürgerlichen Staates. Das ist im Prinzip dieselbe Forderung, und in Palästina kann ja kein anderer Staat zerschlagen werden als der zionistisch-rassistische Staat. Die Demagogie der Zionisten, die daraus irgendwie geartete Antisemitismus ableitet, die will natürlich hier irreführen. Ich will mir die Sache an dieser Stelle leicht und kurz machen und sagen, die Staaten der ganzen Erde haben diese Nationalcharta anerkannt, und auf der Basis dieser Nationalcharta haben 135 Staaten aus 140 Staaten der UNO die PLO anerkannt.
كفرقلة تزرع في الأرض أقحوانا، كفرقلة تغرس في الأرض بندقية لتحمي القضية، كفرقلة تردد أغاني شعبية تنضم أشعارا وتحمل بندقية لتحمي القضية. شعبي تلك حكاياتك، حكايات نضالك تقصها علينا كفركلة. قرية جنوبية تجابه الموت بقبضة وحدتها فتحيا وتحييك معها. كفركلة تزرع في الأرض أقحوانا، كفركلة تغرس في الأرض بندقية لتحمي القضية، كفركلة تردد أغاني شعبية تنضم أشعارا وتحمل بندقية لتحمي القضية. كفركلة ما صدقت حكايانا القديمة تجابه كاذيب أمجادنا القديمة بفوهة بندقية، بفوهة بندقية. رأيتها جبالا تناطح الألم، سمعتها شفاها تغني وترقى.
Ich möchte jetzt zum letzten Punkt dieser Ausführungen kommen und bitte euch um ein paar Minuten Geduld und vielleicht auch um etwas Toleranz mir gegenüber. Ich möchte jetzt mich nicht auseinandersetzen mit dem Zionismus, sondern mit den Menschen, mit denen ich seit vielen Jahren lebe. Das sind hier die Menschen in Westeuropa und auch mit denen, die Solidarität betreiben und die Linke sind. Es gibt Menschen, die zu mir kommen und sagen Folgendes: Palästina, so heißes Eisen, da verbrennt man sich leicht die Finger, da kommen wir in Konflikt mit Juden, da wollen wir damit nichts zu tun haben, da ist Holocaust. Nein, nein, ich mache etwas Leichteres, ich mache Nicaragua-Solidarität, ich mache Philippinen, ich mache Sri Lanka, El Salvador, aber Palästina, das kann ich nicht, weil ich blickt man nicht durch. Das höre ich sehr oft. Den Leuten sage ich Folgendes. Ich sage, ihr haltet euch raus aus jeder Solidarität. Wenn ihr mit dieser Einstellung in die antiimperialistische Solidarität kommt, dann werdet ihr mehr zerstören als nutzen. Weder El Salvador, noch die Philippinen, noch sonst wer brauchen eure Solidarität. Denn was ihr hier macht, ist keine Solidarität. Das ist Entsolidarisierung. Es gibt keine Befreiungsbewegung in der Welt, Es gibt keine einzige Befreiungsbewegung in der Welt, die sich ausspielen lässt gegen die palästinensische Befreiungsbewegung. Und wenn ihr das einseht, wenn ihr das seht, innerhalb der Befreiungsbewegungen, dann habt ihr eine Katastrophe verursacht und habt eure bürgerliche und kleinbürgerliche Ideologie gebracht und deshalb bleibt raus. Entweder solidarisiert ihr euch hier voll mit dem antiimperialistischen, antizionistischen Befreiungskampf oder ihr bleibt draußen. Das ist in der Tat so. Und die Isolierung der palästinensischen Revolution in einigen Kreisen, das ist einer der größten Erfolge der zionistischen Propaganda, die heute ganz besonders